Herzlich zur Bibelstunde. Sonst begrüße ich Sie meistens da unten, aber diesmal ganz vornehm von oben. Und lassen Sie zu Anfang Nummer 331 uns singen: Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. 331. Also hier vorne ist noch viel Platz, nicht nur in der ersten Reihe, sondern auch noch in den nächsten. Da braucht es immer Mutige, die nach vorne gehen oder gleich nach vorne sich setzen. Zu Anfang möchte ich sagen, dass eine Frau, die in der letzten Zeit an zwei Stöcken kam, heute nicht mehr unter uns ist. Frau Ilse Riem aus Schaffhausen. Sie ist am Mittwoch an einem Herzinfarkt gestorben. Weil Schwester Liesel sie besucht hat, noch kurz vorher, am 18. Juli, kann ich hier einige Sätze wiedergeben, was sie darüber aufgeschrieben hat, über ihr letztes Gespräch mit Frau Riem. Frau Riem lernte schon als Kind Jesus kennen. Eine unserer Schwestern, Schwester Lina Etter, die mit Frau Riems Vater weitläufig verwandt war, kam jede Woche in ihr Elternhaus und hielt dort Bibelstunde. Das war natürlich in ganz kleinem Rahmen dann. Mit 12 Jahren kam Frau Riem schon in die Bibelstunde ins Sonnenberg-Mutterhaus. Frau Riem und ihr Vater waren bei der Beerdigung von der Gründerin unseres Mutterhauses, Christa von Fiebern, dabei. Es war Anfang Januar 1955. Bei dem Besuch von Schwester Liesel legte Frau Riem im gemeinsamen Gebet alles in die Hände ihres treuen Heilands, was auch kommen mag, so drückte sie sich aus. Im Rückblick ist Schwester Liesel tief bewegt, dass sie sich so bewusst Jesus anvertraute. Sie betete auch täglich für ihre Kinder und Enkel. Soweit die Eindrücke von Schwester Liesel. Sie ist auf Freizeit schon mit Kindern und deshalb kann sie es nicht selber vortragen. Aber ich denke, es macht so einen Heimgang persönlicher, wenn man auch ein bisschen weiß, um wen handelt es sich dabei. Und lassen Sie uns jetzt einfach auch noch beten miteinander. Wir danken dir, Herr, für das Leben von Frau Riem, dass sie bei dir geblieben ist, Jahr ein, Jahr aus. Danke, dass sie dich schon früh finden durfte. Gib, dass die Segensspuren, die sie hinterlassen hat, weiterwirken und ihre Gebete erfüllt werden, auch die Gebete für ihre Angehörigen. Und bitte segne uns jetzt. Diese Stunde schenkt deine Gegenwart, segne uns dein Wort, auch die Lieder, die wir singen. Amen. Und lassen Sie uns jetzt Nummer 270 singen: Meinen Jesus lass ich nicht. Ich denke, das ist ein Lied, das sich Frau Riem vielleicht auch gewünscht hätte. Dieses Lied drückt eine große Liebe zu Jesus aus. Und das soll heute unser Thema sein. Die Liebe zu Jesus und Gottes Liebe, Jesu Liebe für sein Volk Israel und für uns. Und das ist, also wenn man erstmal unter diesem Gesichtspunkt die Bibel liest, dann staunt man, welch eine Fülle an Aussagen über Gottes Liebe uns da entgegenkommt. Nicht nur im Neuen Testament, genauso gut im Alten Testament. Bloß man ist gar nicht so drauf getrimmt, das zu entdecken. Die Liebesgeschichte mit seinem Volk Israel begann vor circa 4000 Jahren mit der Erwählung Abrahams. Sie setzte sich dann fort über Isaak und Jakob, dem Sohn und Enkel Abrahams, und mit der Volkwerdung von Jakobs Nachkommen in Ägypten. Und schließlich mit der Herausrettung nach 400 Jahren. Sie waren inzwischen zum Sklavenvolk geworden. Gott errettete sie aus dem Land der Knechtschaft. Pharao nahm es mit dem lebendigen Gott auf und zog natürlich den Kürzeren. Gott sagt dann zu seinem Volk kurz nach der Errettung in 2. Mose 19, Vers 4, ich habe die Bibelworte alle auf Beamer, damit man es mitlesen kann. Das ist eine Fülle von Aussagen Gottes. Das kann man gar nicht so schnell nachschlagen sonst. Gott sagt da, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist Gottes Ziel für sein Volk Israel und für uns hier. Er will uns zu sich bringen. Und wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist in der Wüste, erwähnt er noch öfter. Er sagt, in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott. Das ist ein liebevolles Bild. In Israel hat der Vater den Sohn länger getragen, als man heute Kinder trägt. Und besonders, man muss ja manchmal weite Strecken gehen. Und das war für so ein Kind noch viel zu viel. Und dann machte der Vater Huckepack mit ihm. Und so hat Gott es auch mit seinem Volk gemacht und sie durch alle Not und Anfechtung der Wüste durchgetragen. Und jetzt noch einmal das Bild vom Adler. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Gemeint ist Israel. Ein ganz liebevolles Bild. Das Bild vom Sohn ist ein ganz liebevolles Bild. Und das Bild hier vom Adler. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Foto gesehen haben. Ich habe mal ein Foto gesehen oder eine Karte. Da flog ein Adler und auf seinen Flügeln saßen lauter kleine Adlerchen. Und die blickten alle in Flugrichtung, so als müssten sie mit aufpassen, dass alles richtig läuft. Also entzückend. Leider gibt es das bei uns hier nicht so oft. Also, Gott hat sein Volk getragen, wie ein Adler seine Jungen trägt. Zarte Bilder, in denen Gott seinen liebevollen Umgang mit Israel schildert. Eine solche Liebe weckt Gegenliebe. Das Glaubensbekenntnis Israels lautet: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis, bis heute ist das Israels Bekenntnis. Unser Glaubensbekenntnis ist wesentlich länger, weil es in Kurzfassung auch das Rettungswerk des Sohnes Gottes enthält. Aber zurück zu Israel. Weil Gott sein Volk so liebt, deshalb fügt er direkt an das Glaubensbekenntnis Vers 5 an. Also wir hatten Vers 4, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist unser Gott, der Herr allein. Und nun, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, wir könnten auch sagen Person, und mit deiner ganzen Kraft. Gott möchte unsere Liebe. Jesus sagt später in einer Auseinandersetzung mit einem Schriftgelehrten, das ist das größte Gebot, dieses hier. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Gott fasst hier, Jesus fasst hier Gottes Willen ganz knapp zusammen. Es gibt so viele Gebote, aber Gott lieben und den Nächsten lieben. Und zwar die Nächstenliebe kommt nicht erst vor im Neuen Testament, sondern schon im Alten. Jesus sagt, die Hauptsache ist, Gott zu lieben. Und das andere, die Nächstenliebe, ergibt sich daraus. Wir denken manchmal, dass dieses Gebot der Nächstenliebe erst im Neuen Testament kommt, typisch neutestamentlich sei. Aber Gott hat das schon längst seinem Volk Israel gegeben. Du sollst dich nicht rächen an den Kindern deines Volks und nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also, das kommt in 3. Mose 19 schon. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben manchmal eine oberflächliche Meinung vom Alten Testament. Also, ich will niemanden verletzen, mir ist ja auch so gegangen. Erst wenn man sich reinkniet, merkt man, was da drin steckt. Überhaupt gibt es manche Vorurteile gegen das Alte Testament. Es gibt Leute, die sagen, Altes Testament ist das Auge um Auge, Zahn um Zahn und Neues Testament ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn gehört in die Rechtsprechung, dass die Strafe nicht unbedingt jetzt heißt, dass man dem anderen sein Augenlicht nehmen soll, aber die Strafe soll der Missetat entsprechen, dem Verbrechen entsprechen. Das ist damit gemeint. Auch wir haben es im Alten Testament ebenso mit dem Gott der Liebe und dem Vater Jesu Christi zu tun, wie im Neuen Testament. Gott liebt sein Volk und er möchte von seinem Volk wieder geliebt werden. Diese echte Liebe drückt sich darin aus, dass sein Volk seine Gebote hält. Und zwar nicht, weil Gott so ein Diktator etwa wäre, Gebote halten, sondern zu ihrem Wohl. Gottes Gebote sind Hilfen zum Wohlergehen, zur Bewahrung. In 5. Mose 7, Vers 9 sagt Gott: So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gebote halten, ach du liebe Zeit, damit kann man doch den Leuten heute nicht mehr kommen. Man würde heute sagen, gerade umgekehrt muss man es machen. Was verboten ist, muss man ausprobieren. Da muss man drin leben. Das andere ist ja stinklangweilig. Das ist der Geist unserer Zeit und die Menschen gehen daran zugrunde. An Gottes Geboten werden die Menschen gesund, bekommen inneren Frieden. Und Friede kehrt ein, auch in der Umgebung. Und an der Umkehrung der Gebote, wenn man die Gebote mit Füßen tritt, dann gehen Menschen kaputt. Und dann brauchen sie einen Psychiater. Also ich will nichts gegen Psychiater sagen, aber die sind überlaufen heute. Für manche Leute ist es richtig, aber vieles könnte man sich ersparen, wenn man Gottes Gebote hält. Also ich will nicht hier rundum Rezepte geben, aber die Richtung, die zeigt uns Gott hier. Es tut unserer Seele wohl, wenn wir Gottes Gebote halten und nicht mit dem Feuer spielen. Denn außerhalb der Gebote nehmen Menschen Schaden. Und nicht nur eine Generation, sondern die nächste und übernächste und überübernächste. Also das pflanzt sich dann fort. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, unabhängig von Gottes Wegweisung, fallen wir unter die Räuber, wie immer diese Räuber aussehen mögen, die uns dann ausbeuten. Wir können uns unserem himmlischen Vater und Jesus anvertrauen und nicht zu kurz kommen. Jesus sagt: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also er sagt genau dasselbe, was Gott vorher gesagt hat. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Auf dem Weg des Gehorsams lernen wir unseren Herrn kennen, lernen wir Jesus kennen. Vorher ist das alles so grau in grau und undifferenziert und langweilig, und wenn man sich erstmal auf diesen Weg der Nachfolge begibt, wird es interessant. Da schließt sich uns auf einmal das Wort Gottes auf und wir lernen Gott und unseren Herrn kennen. Die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel und zu uns und sein Einsatz für uns ist einmalig. So etwas gibt es nicht in der Religionsgeschichte der Völker. In Deutschland ist es modern, andere Götter kennenzulernen und irgendwo zu versuchen, ob da nicht noch was Interessanteres ist als im Christentum. Aber ein Gott, der die Menschen liebt, gibt es in der ganzen Religionswelt, in der religiösen Welt nicht. Die Götter beuten ihre Anhänger aus. Und hinter diesen Religionen steht der Fürst der Finsternis. Jesaja sagt, man hat von alters her nicht vernommen, kein Ohr hat je gehört, kein Auge hat je gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Und Paulus greift dieses Jesaja-Wort in 1. Korinther 2, Vers 9 auf, und zitiert das, er baut das ein. Er schreibt, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Liebe zu Gott ist für uns Balsam. Lebenshilfe, Lebenssinn. Aber Gott muss im Alten Testament immer wieder feststellen, dass seine Liebesgeschichte mit Israel eine unglückliche Liebesgeschichte ist. Und Johannes, der Apostel, formuliert es in im ersten Kapitel seines Evangeliums so, er kam in sein Eigentum. Sein Eigentum, er kam nach Israel, Jesus. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine unglückliche Liebesgeschichte. Und das klingt jetzt so, als ging es nicht weiter, aber es ist typisch Sprache des Johannes. Und er fährt dann fort. So viele ihn aber aufnahmen, also solche gab es auch, denen gab er Vollmacht, das Recht, Exousia im Griechischen, das Recht, auf das man pochen kann, wenn man ihn aufnimmt, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben, das verwundert uns, dass der Name solch eine Rolle spielt, aber er steht einfach für Gott. Die ihn aufgenommen haben, die sind Kinder Gottes. Frage, Sie müssen sie nicht laut beantworten, haben Sie ihn schon aufgenommen? Das ist das Klügste und Beste, was man tun kann. Vielleicht sagen Sie, nein, ich bin neutral. Ich bin in so einem Übergangsstadium. Aber ein Übergangsstadium kann natürlich auch zur Ablehnung führen. Und Ablehnung führt zielgerade auf die ewige Trennung von Gott zu. Nach dem Tod ist die Entscheidungsfrist abgelaufen. Da kann man nicht sagen, lieber Gott, jetzt habe ich es mir anders überlegt, jetzt habe ich dich erfahren, du gibst, dich gibt es, also ich möchte doch noch. Und er sagt Gott, aus, vorbei, du hast deine Chance gehabt. Und Jesus klopft auch nicht beständig an. Also wenn man das eigene Leben betrachtet oder das Leben anderer Menschen, da merkt man, es gibt Gnadenzeitpunkte. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo alles ganz weltlich verläuft, wo Gott sich nicht meldet. Aber diese Gnadenzeitpunkte sollten wir nicht verstreichen lassen. Wir haben es nicht in der Hand, ob das letzte, das jetzige Rufen Gottes das letzte ist. Wir wissen auch nicht, wann wir sterben. Ich meine, das wusste Frau Riem auch nicht, aber sie war immer bei ihrem Herrn geblieben und das ist das Schöne. Und wenn man wegläuft, wieder diesem Ruf Gottes davonläuft, dann füllt wieder anderes den Horizont. Und irgendwann ist es dann halt zu Ende. Deshalb ist es gut, wenn wir wahrnehmen, da ist jemand gestorben. Das könnte mir auch mal passieren. Also, dass wir, wenn wir ehrlich sind, das an uns ranlassen müssen, die Konfrontation mit dem Tod. Und da müssen die Dinge geklärt sein, spätestens. Spätestens dann muss es sein, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Spätestens dann müssen wir ihn aufgenommen haben. Aber besser ist es, je früher, desto geborgener sind wir. Denn Gott sagt, er möchte von uns geliebt werden. Er sagt das nicht aus Egoismus, sondern er weiß, da geht's uns gut in seiner Liebe. Lassen Sie uns jetzt singen, Lied Nummer 45, Ich bete an, die Macht der Liebe. Und zwar Strophe 1, 3, 4 und 6. Im Blick auf die Zukunft Israels kündigt der Prophet Jeremia den neuen Bund an. Der neue Bund betrifft uns ja ganz existenziell. Da sagt Gott, der Herr ist ihm von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hier verheißt Gott seinem Volk die Ausgießung des Heiligen Geistes, wodurch die Erneuerung des Herzens kommt. Durch den Heiligen Geist bekommt Israel, und wir sind so mit hineingenommen, bekommen wir die Kraft, Gottes Willen zu tun. Bekommen wir Verständnis fürs Wort Gottes, für seine Gebote, für seine Liebe. 3000 Juden haben an Pfingsten Jesus angenommen und die nächste Woche drauf auch noch mal welche. Die Apostelgeschichte berichtet von vielen Bekehrungen. Und immer wieder kommt Israel auch in den Nachrichten vor und wir fragen uns jetzt, Herr, wie lange noch, bis ihnen die Augen aufgehen? Die ungläubigen Juden verfolgen die messianischen Juden. Aber die messianischen Juden sind froh, dass sie ihren Herrn bezeugen können. Also das ist eine spannende Geschichte. Und wir stehen da mittendrin und haben positiv Anteil daran, denn nicht nur Israel hat den Heiligen Geist an Pfingsten bekommen, sondern das ging weiter zu den Heiden, hat Paulus die Botschaft getragen. Und wir gehören dazu. Wir sind Menschen, wenn wir Jesus aufgenommen haben, bei denen der Heilige Geist im Herzen wohnt, der uns korrigiert und Kraft gibt, Gott zu lieben. Wir können Gott nur bitten, lass dein Volk doch nicht mehr lange in die Irre gehen. Öffne ihnen doch bald die Augen. Gott ist Liebe und er möchte von uns wiedergeliebt werden. Er liebt uns und eigentlich, da wo echte Liebe ist, wird auch Gegenliebe geweckt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, 16 und 19, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also, wir müssen an seine Liebe glauben, dass Gott uns liebt. Es gibt auch Leute, die können das nicht glauben, die sagen, so ein Stinktier wie ich, das kann Gott nicht lieb haben. Ich habe schon so viel vermasselt in meinem Leben. Das kann nicht sein. Und Gott sagt doch, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich lieb. Und bleib jetzt ganz schön bei mir und renn nicht wieder fort. Das sagt Gott dann auch. Und dann heißt es noch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und manche übersetzen es, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Was machen wir mit seiner Liebe? Er hat uns herausgeliebt aus Sünde, aus Verlorenheit, aus einem Leben ohne Gott. Unsere Liebe ist die Antwort auf seine Liebe. Das mag manchem fantastisch klingen. Er kann das nicht glauben, dass Gott ihn so sehr liebt. Aber man muss es einfach packen und sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, ich glaube dir. Auch wenn ich keine Verdienste vorzuweisen habe und mich kaum jemals für dich interessiert habe, und es ist mir unfasslich, dass du dich für mich interessieren solltest. Und übrigens, gibt es Gott überhaupt? Ist dann die nächste Frage. Viele Menschen stellen die Existenz Gottes in Frage. Gibt es Gott? Gegenfrage. Wieso hat jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht nach Liebe? Der Gott, der Liebe ist, schuf uns nach seinem Bild. Es ist nämlich interessant, die Verbindungslinie zur Schöpfungsgeschichte. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nicht nach der Evolutionstheorie, die es eigentlich überholt, und nicht nach dem Bild des Affen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Deshalb ist der Mensch so liebeshungrig, weil da irgendetwas verloren gegangen ist, kaputt gegangen ist, durch die Urtrennung von Gott. Da riss die Verbindung zu dem liebenden Gott ab. Und dieses Vakuum, das geht immer mit uns. Und da versucht man, Liebe irgendwo zu ergattern und fällt in die Hände von Leuten, die das ausnützen. Es gibt Gott, ja, und er schuf uns nach seinem Bild. Und diese Liebessehnsucht ist ein Beweis dafür. Gottes Platz können nicht Ersatzgötter ausfüllen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Sehnsucht nach Liebe für einige Zeit totzuschlagen und auszuschalten. Und tausend Möglichkeiten, wie man sich diese Frage nach Gott vom Hals halten kann. Aber weil wir nach Gottes Bild als sein Gegenüber geschaffen sind, kann die Welt dieses Vakuum nicht ausfüllen. Es gibt so ein Lied, da heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Also, das ist leider hier nicht drin, sonst hätten wir es gesungen. Aber das stimmt, da ist Wahrheit ausgedrückt. Weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind, kann die Welt die Sehnsucht nach Liebe nicht stillen. Gott will sie stillen und er wirbt um uns in seinem Wort. Wir finden, was wir suchen, nur bei Gott. Deshalb stellte der Playboy Augustin fest, Gott, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das heißt, in deiner Liebe. Der Sohn Gottes hat uns so sehr geliebt, dass er für unsere Schuld ans Kreuz ging. Schuld kann man nicht einfach unter den Tisch kehren. Also, wir staunen, dass Gott seinen Sohn gibt für unsere Schuld. Er hätte ja auch sagen können, hör, ich drücke ein Auge zu, ich bin Gott, ich habe hier das Sagen. Und da machen wir kein großes Trara drum. Gott gibt seinen Sohn für unsere Schuld, damit die Sünde beglichen wird. Und damit zeigt er uns seine Liebe, dass er sein Liebstes für uns gibt. Der größte Dank, den wir ihm dafür geben können, ist, dass wir die Vergebung annehmen und ihn wieder lieben. Das hatten wir vorhin schon mal. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jesus fragt Petrus, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat, hast du mich lieb? Also das Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Was antworten Sie heute, wenn Gott Sie fragt, wenn Jesus fragt, hast du mich lieb? Vielleicht haben wir den Einwand und sagen, wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht gesehen habe oder sehe? Man kann lernen, ihn zu lieben durch sein Wort. Man kann ihn in seinem Wort besser kennenlernen. Wilhelm Busch hat mal von den Liebesbriefen Gottes in diesem Buch gesprochen. Das Buch ist ein einzigartiger Liebesbrief Gottes an uns. Er hört uns beim Beten. Er kennt unsere Gedanken. Und wir erleben Gebetserhörungen, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Allerdings müssen wir auch unser schlechtes Gedächtnis in Rechnung ziehen und wir müssen uns sagen, Herr, jetzt fange ich mal an, Gebetserhörungen aufzuschreiben. Man vergisst sie so schnell. Und Gott erhört so viele unserer Gebete, auch wo es um alltägliche Dinge geht. Mach aus Sorgen ein Gebet. Das ist ein wunderbarer Rat. Gott wird antworten. Und dann sagt Gott, wenn wir ihn aufgenommen haben, du gib mal deinen Müll raus, der dein Leben vergiftet. Also Gott sagt nicht Schwamm drüber, sondern jetzt machen wir Großreine in deinem Leben. Es ist wichtig, den Ballast früherer Jahre loszuwerden. Da hilft das Gespräch mit einem seelsorgerlichen Menschen. Jesaja schreibt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich sehe die Uhr. Ich mache jetzt einen Hechtsprung mit am Hechtsprung Schluss, aber ich denke, es war auch Haufe genug, gell? Von der Liebe Gottes. Also wir haben gesagt, die Liebe Gottes lernen wir kennen im Wort Gottes. Und da möchte ich hinweisen auf Zeit mit Gott. Es ist eine Hilfe, um das Wort Gottes kennenzulernen. Und ein Tipp, wenn Ihnen das wichtig geworden ist, heute mit der Liebe Gottes, dann empfehle ich Ihnen beim Bibellesen, immer wenn Sie auf so eine Stelle von der Liebe Gottes stoßen, unterstreichen Sie sich's. Ihre Bibel soll nicht steril aussehen, sondern farbig. Und dann finden wir die Stelle gleich wieder und können sie Gott vorhalten. David bekennt in Psalm 18, Vers 2 und 3, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels und meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Also, David war ja Mann von Schrot und Korn, gell? Also kein Zimperlicher. Und er macht Gott eine Liebeserklärung. Da brauchen die Männer sich auch nicht zu gut für zu sein. Die Bibel ist voll von der Liebe Gottes. Und das Wichtigste daran ist, dass wir es für uns persönlich nehmen. Nicht nur zur Kenntnis nehmen, so ja, wie man literarisches Werk zur Kenntnis nimmt, sondern für uns persönlich nehmen. Herr, ich nehme es, auch wenn ich dich nicht sehe, auch wenn ich dich nicht akustisch höre, ich nehme es, auch wenn ich nichts fühle. Ich vertraue dir. Wir beten. Herr, dein Wort ist voll von dieser guten Nachricht, dass du uns liebst, egal was war. Und bitte erinnere uns immer wieder daran. Lass uns Leute sein, die sich daran halten. Gott liebt mich. Und lass uns Leute sein, die deine Liebe beantworten mit Gegenliebe. Und danke, dass der größte Ausdruck deiner Liebe die Dahingabe deines Sohnes für unsere Schuld war. Danke, dass du uns nicht rausjagst und wegschickst, wenn wir etwas getan haben, was dich zutiefst entsetzt. Wir dürfen damit zu dir kommen. Danke für deine vergebende Liebe am Kreuz. Bitte bewahre deine Botschaft in unserem Herzen und erinnere uns jeden Tag daran, wie sehr du uns liebst. Und gib uns diese Gegenliebe. Amen. Ja, nun kommt unser Schlusslied, das schon auf der ersten Seite angekündigt war. Lassen Sie uns das noch singen. Das kommt nicht in unserem Liederbuch, aber im Gesangbuch kommt es. Ich habe gestaunt, was im Gesangbuch alles für tolle Lieder kommen. Auch in dieser Richtung. Ja, wir singen meist die aus dem grünen Liederbuch, gell? Nun kommen noch ein paar Ankündigungen. Es beginnt die Ferienzeit, wem sage ich das? Drüben auf der Pfingstwiese hat gestern das Zeltlager für Jugendliche und Kinder begonnen. Bitte beten Sie mit um das richtige Wetter. Der Wetterbericht schaut gut aus, aber trotzdem müssen wir beten, dass hier nicht auf einmal anders ist. Und dann auch um Schutz. Am kommenden Samstag beginnt der Bibelkurs alle Jahre wieder vom 6. bis 27. August. Wir wollen uns mit den ersten Büchern der Bibel beschäftigen, von 1. Mose bis 2. Chronik. Und nachmittags sind die wichtigen Themen der Heilslehre dran. Herzliche Einladung. Die Stundenpläne liegen draußen auf. Das sieht nicht nach Stundenplan aus, aber da drin ist er und da draußen ist er. Also, wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie es mit oder laden Sie auch noch jemanden ein, wenn Sie möchten. Dann hat vor Wochen hier vorne Schwester Christa Weig gestanden und gesagt, dass sie in den Benin fliegt. Da wird gefeiert die Herausgabe der ersten Bibel für die Sola-Christen. Und sie schreibt, es war ein großes festliches Ereignis, an dem viele Besucher teilgenommen haben. Was für uns selbstverständlich scheint, eine Bibel oder ein Buch in unserer Sprache zu lesen, ist für Sola-Christen jetzt etwas ganz Neues. Ein Buch in ihrer Sprache zu haben. Und sie bedankt sich herzlich für die, die für sie denen, die für sie gebetet haben. Und nun seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen. Gott liebt uns.